Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Einmal mehr in diesem Jahr. Herzliche Grüße auch von der Gemeinde, der Ecclesia, von meiner Frau Andrea, die heute nicht da ist. Sie bedauert das sehr, dass ich bei euch sein kann. Aber wir haben Gäste, nämlich die Geschwister Picos sind bei uns heute in der Gemeinde im Predigtdienst und sie sind natürlich zum Mittagessen bei uns eingeladen und daher wird sie das Essen vorbereiten und deswegen lässt sie sich entschuldigen. Aber ganz liebe Grüße von Andrea. Wir freuen uns, dass wir Verbindung haben als Gemeinden in dieser Stadt und dass wir gemeinsam mit Gott dienen dürfen, mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Und heute habe ich euch etwas mitgebracht, und zwar einmal eine Kerze, die die Jahreslosung beinhaltet. Ist ja dieses Jahr leicht zu merken, Hesekiel 26, 36. Also ganz einfach, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Die Jahreslosung für das Jahr 2017. Da stelle ich einmal die Hände hin. Das darf ich euch überreichen. Dann gibt es auch heute wieder ein kleines Informationsblatt, wie ich das ja immer vorbereite, damit man noch einmal so die wesentlichen Gedanken nachlesen kann der heutigen Predigt. Und das wird der erste Teil sein der Jahreslosung. Wir haben noch einen zweiten Termin in diesem Jahr und deswegen ist diese Jahreslosung in diesem Jahr auch zweigeteilt in zwei Predigten, weil sie so umfangreich ist und so zwei Schwerpunkte beinhaltet. Obwohl sie natürlich wesensmäßig verbunden sind. Einmal, ich schenke euch ein neues Herz als der erste Schwerpunkt dieser Jahreslosung und ich lege einen neuen Geist in euch oder einen neuen gewissen Geist in euch. So heißt es in diesem Jahr und deswegen wird es also im ersten Teil dieser Predigt schwerpunktmäßig um das Herz gehen und im zweiten Teil um diesen neuen gewissen Geist. Die Operation ging als Sensation in die Geschichte ein. In den frühen Morgenstunden des 3. Dezember 1967 hat der afrikanische Chirurg Christian Barnard im Groteschuh Hospital in Kapstadt die erste Herztransplantation der Welt beendet. Wir haben es geschafft, rief er um 6.13 Uhr aus. Jesus, wir haben es geschafft. 1967, vor 50 Jahren. Heute mittlerweile eine fast Routine-Operation geworden, aber damals war es die Weltsensation. Übrigens 1967 auch für uns als Gemeinde Ecclesia ein markantes Datum, weil im Jahr 1967 die Ecclesia in Lübeck gegründet worden ist. Und 1969, Heinz Eckleder und ich damals zu dieser Gemeinde zugestoßen sind. Ich leite über mit einem Gedanken von Jürgen Werth. Jürgen Werth hat ein kleines Büchlein geschrieben unter dem Thema Ich schenke euch ein neues Herz. Und ein Zitat aus diesem kleinen Büchlein, da heißt es, auf ein neues Jahr, ein neuer Geist, ein neues Herz, ein neues Wort. Ein Wort fürs Jahr, ein Jahreswort, ein Wort von Gott für uns heute, steinalt und tagesaktuell, wie alle seine Worte und darum mehr als ein Jahreswort, vielmehr ein Lebenswort. Zitat Ende. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und es steht, wie gesagt, im Propheten Hesekiel. Und zunächst möchten wir kurz den Kontext betrachten, wo dieses Wort eingebettet ist, in welche Geschichte. Es handelt sich nämlich um das alte Bundesvolk Israel. Not, Elend, Vertreibung, wir haben es in der Einladung schon gehört, aus ihrer Heimat hat ihnen der Ungehorsam gegenüber ihrem Gott eingebracht. Genau so, wie es Propheten vorausgesagt hatten. Doch immer wieder ertönt das prophetische Wort des Wiederherstellenden Gottes, des gnädigen und barmherzigen Gottes. Und ich möchte ein Wort zitieren aus Jesaja, der im 12. Kapitel Vers 1 folgendesmaßen ausspricht. Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich,
dein Zorn hat sich gewendet und du tröstest mich. In der Erkenntnis des Zornes Gottes über ihr ungöttliches Wesen beugt sich das Volk Israel unter die Hand des großen Gottes. Die Folge ist die Dankbarkeit gegenüber dem Handeln Gottes, der Schuld und Sünde durch Christus Jesus vergibt. In meiner Lutherbibel ist dieser Text überschrieben mit dem Wort das Danklied der Erlösten. Also in der Erkenntnis, dass dieser Gott zornig ist, dass dieser Gott ja Sünde nicht ausstehen kann, in dieser Erkenntnis begreift das Volk plötzlich, jawohl, wir demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes. Und dann erleben wir, wie Gott durch den Propheten zusagen lässt, ja, mein Zorn wendet sich. Und ich tröste dich nicht mit dieser Gewissheit, ich vergebe dir deine Schuld. Und der Weg zurück zu mir ist wieder frei. Und Jürgen hat schon gesagt, durch Jesus Christus wird uns unsere Schuld vergeben und wir haben den Zugang zu dem lebendigen Gott. Immer dann, wenn die Propheten Gericht verkündigen mussten, war aber auch immer wieder dieser Anspruch, dass wenn das Volk sich verändert, wenn sie Gottes Ansicht suchen, dass dieser Gott der gnädige, barmherzige Gott ist, der immer wieder wiederherstellen möchte, der zurückbringen will, der Gott, der trösten will. Im Kontext der diesjährigen Jahreslosung befindet sich das Volk Gottes ja in der babylonischen Gefangenschaft. Und wenn wir dieses Kapitel einmal im Zusammenhang lesen, was ich empfehlen möchte, dieses Kapitel 26, dann lesen wir 12-mal in diesem Kapitel, dass Gott spricht, ich will. Eine gewaltige Zusage. 12-mal spricht Gott in diesem Kapitel, ich will. Und dann kommen immer diese Zusagen, die Gott macht. Ich will euch zurückbringen zunächst in das Land der Väter. Das geschah im Jahre 538 vor Christus. Also enorm lange her, über 2500 Jahre. Aber dieses alte prophetische Wort greift natürlich viel, viel weiter. Ich denke an das Jahr 1948. Dort wird der Staat Israel neu gegründet. Volk Israel, Juden kehren zurück in das Land der Väter. Das, was Gott ihnen vor Jahrtausenden zugesagt hat. Und ich glaube, es greift noch viel weiter. Dieses Wort, was hineinprojiziert wird in die Zukunft, dieses prophetische Wort, wo Gott zusagt, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist. Es greift hinein in die Zukunft dort, wo Jesus wiederkommen wird, was wir gerade in dem Chorus besungen haben. Nämlich dann, wenn Christus wiederkommt und sein Volk ihn erkennen wird. In einem Moment, in einem Augenblick, wo sie ihn sehen, in den sie gestochen haben, wo es dann eben in Erfüllung geht für das gesamte Volk Israel. Jawohl, sie bekommen ein neues Herz, einen neuen gewissen Geist und sie erkennen ihren Messias. Eine gewaltige Schau. 2500 Jahre zurück, das prophetische Wort überdauert die Jahrtausende hinein, von hier aus in die Zukunft projiziert, wenn Jesus wiederkommt. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen gewissen Geist in euch. Soweit kurz einmal Gedanken zum Kontext dieses Wortes. Aber was bedeutet dieses Wort nun für uns als neutestamentliche Gemeinde? Wie verstehen wir als Menschen des neuen Bundes dieses Wort? Entgegen allen humanistischen Gedankenguts ernüchtert uns die Bibel mit schonungsloser Offenheit mit einem Text aus dem 1. Mose 8, Vers 21. Da heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist besonders gut von Jugend auf und hat einen guten Kern in dem Menschen entdeckt. Nein, Freunde, leider nicht. Es wäre so schön, wenn die Bibel das so berichten würde. Nein, das Dichten und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. ernüchtert uns erst einmal und ist brutal offen aus der Bibel für das Leben des Menschen. Und daher, liebe Freunde, brauchen wir diese Herztransplantation, die der lebendige Gott machen will. Und diese Herzverpflanzung geschieht eben durch den lebendigen Gott ganz persönlich. Das Umfeld dieses Textes ist ja, dass die Menschheit in der Flut ertrunken ist. Und Gott aber dann anschaut und sagt, jawohl, ich will die Menschheit nicht mehr auf diese Weise dezimieren, sondern ich will darauf achten, dass die Erde ihren Samen bringt und die Früchte bringt, dass es Tag und Nacht gibt, Sommer, Winter, Frost und Hitze, all diese Dinge. Und ich setze den Regenbogen hinein, die Wolken, damit der Mensch sich wieder erinnert, dass sie die Zusage Gottes an die Menschheit, dass er sich dieser Menschheit erbarmen will. Und wir können uns gut vorstellen, dass die ersten Menschen dann, wenn es wieder am Horizont dunkle Wolken gab, dass sie sich furchtbar erschreckt haben. Könnte es wieder so passieren? Und dann kam aber der Regenbogen. Wir wissen, wie das geschieht heutzutage durch die Spektralfarben. Aber immer dann kam ihm der Regenbogen am Horizont und der Mensch wusste, jawohl, das ist der Bund des lebendigen Gottes mit uns als Menschen, dass wir auf dieser Welt leben dürfen. Zunächst möchte ich einmal diesen Text noch einmal im Zusammenhang lesen, damit wir verstehen, worum es eigentlich geht. Vers 26 und 27. Der Prophet spricht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute auch ausmachen, die meine Gebote halten, in meinen Rechten wandeln und danach tun. Ja, das Herz steht eben jetzt hier symbolisch für den ganzen Menschen. So haben wir es aus dem Reden und aus der Bibel letztendlich übernommen in unserem ganzen Gedankengut. Das Herz schlägt mitten im Leib, versorgt ja unseren Blutkreislauf und den ganzen Körper mit allen lebensnotwendigen Dingen. So haben wir es einmal gelernt. Das Herz ist sozusagen das menschliche Zentralorgan. Sein Rhythmus gibt den Tag an und das Leben an. Im Schlaf schlägt es langsamer, bei Anstrengung oder bei Aufregung schlägt es schneller. So steht das Teil für das Ganze. Das einzelne Organ für den ganzen Menschen und auch besonders für sein Denken, sein Fühlen und sein Wollen. Wenn das Herz schwer wird, dann ist der ganze Mensch traurig. Ja, wenn das Herz lacht, dann ist der ganze Mensch froh. Wir kennen alle diese vielen Redewendungen. Und wenn das Herz unser Zentralorgan ist, so verstehen wir, warum so viele Sprachgebrauche und Sprachwendungen sich mit dem Herzen beschäftigen. Unendlich viele Sprichworte sind mit dem Herzen verbunden. Ich habe einmal in meinem Bibelprogramm nachgeschaut, im Computer, wie oft kommt denn das Wort Herz in der Bibel vor? Jetzt muss man natürlich sagen, Luther. Denn es gibt ja viele Bibelübersetzungen, die manchmal etwas anders übersetzen. Aber in der Lutherübersetzung kommt das Wort Herz 487 Mal in der Bibel vor. Jedenfalls nach meinem Bibelprogramm. In vielen Liedern singen wir vom Herzen. Und sogar in unseren Gebeten hat sich die Redewendung eingeschlichen von ganzem Herzen. Geschwister und Freunde, von ganzem Herzen, ich hoffe, dass es bei mir und bei uns nicht zu einer Redewendung, zu einer Worthülse wird, sondern dass ich es wirklich so meine. Von ganzem Herzen, das heißt doch mit meinem ganzen Sein, das wir in manchen Kursen auch besingen. Und manchmal läuft es mir kalt über den Rücken, wenn ich dann so einen Chor singe und dann so kurz mein Leben reflektiere. Ja, von ganzem Herzen, das heißt doch mit allem, was ich bin, denken, fühlen, wollen, mein ganzes Sein, das soll diesem Gott gehören. Das will ich ihm weihen, dafür will ich da sein in meinem Leben und dann betrachte ich die vielen Nuancen, die mein Leben noch ausmacht. Trotzdem möchte ich ganz bewusst auch beten und singen, ja, Von ganzem Herzen möchte ich dir dienen, Herr. Von ganzem Herzen möchte ich mein Leben dir anvertrauen. Von ganzem Herzen, warum? Weil ich begriffen habe, welche unendliche Gnade Gott mir erwiesen hat. Welche Barmherzigkeit er mir erwiesen hat in meinem Leben. Und ich sage immer wieder, warum soll ich anderen Menschen nicht Barmherzigkeit? Warum soll ich mit anderen Menschen nicht gnädig umgehen, wenn ich weiß, was hat Gott mir vergeben? Wie viel Barmherzigkeit hat er mir geschenkt in meinem Leben? Also, lieber Klaus-Peter, liebe Gemeinde, wollen wir gemeinsam immer wieder darum ringen, wenn wir sagen von ganzem Herzen, dass es Wirklichkeit wird in unserem Leben. Und wenn es bei dir vielleicht noch nicht ganz so ist, dann dürfen wir wachsen im Glauben und in der Erkenntnis. Und Gott wird uns das schenken. Freunde, das Herz, was Gott uns geben will, ist nicht hart, ist nicht kalt, nicht abweisend, empfindungslos. So wie es im Märchen das kalte Herz von Wilhelm Hauff aus dem Jahre 1807 beschrieben wird. Nein, das Herz, was Gott uns schenken will, ist empfindsam, ist einsichtig, ist formbar. Es ist Gott und seiner Liebe zugewandt. Es ist offen für dein Sprechen und stets bereit, auf sein Wort zu hören. Das Herz, das Gott uns schenken möchte, ist hungrig nach ihm. Es möchte immer mehr Gott Vater, Jesus und Heiligen Geist kennenlernen. Es möchte immer mehr von ihm ergreifen, von dem Gott, von dem wir ergriffen sind. Und wir merken, wenn es befleckt oder verunreinigt wird, dann hat es keine bessere Sehnsucht, als wieder rein zu werden und frei zu werden. Und der Sand, es findet seine Rechtfertigung nicht in sich selbst, sondern es findet seine Rechtfertigkeit immer in dem lebendigen Gott. Das, was Gott für uns getan hat in Christus Jesus, dass er für uns starb, für unsere Sünde und Schuld. Noch mehr, das neue Herz, Freunde, kann sogar, wenn es im Frieden Gottes ruht, ja, mitten im Leid, in Schmähung, Bedrängnissen, zuversichtlich und voller Freude sein. Das ist, was Gott uns schenkt. Und wenn wir feststellen für unser Leben, dass das Herz eine wunderbare Gabe Gottes ist, dann können wir diese Erkenntnis auf unser ganzes Leben übertragen und auf unseren ganzen Menschen. Wir erkennen natürlich, dass die Gabe sehr oft verdunkelt, beschädigt wird durch die Sünde. Wie ich bereits erwähnt habe, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und da kündet Gott eben das wunderbare Geschenk an. Noch einmal im Zusammenhang. Ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute auch es machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Wir begreifen, das Steinerherz steht letztendlich für den Tod. Für den geistlichen Tod, für die Entfremdung von Gott durch die Sünde, aber auch für den leiblichen Tod. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus auch einmal an die Gemeinde in Rom, der Sünde sollt ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nun hat Gott durch den Propheten Hesekiel eben diese wunderbare Herzverpflanzung angekündigt. Ich will euch ein neues Herz geben. Und dieses Herz ist dieses fleischende Herz, ein wahrhaft lebendiges Herz. Es steht für das neue geistliche Leben in herzlicher Gemeinschaft mit dem Schöpfer und dadurch auch für das ewige Leben über den leiblichen Tod hinaus. Jesus, er hat einmal bezeugt, dass alle Prophetenworte in Erfüllung gehen worden und in ihm die Erfüllung finden. Und das gilt nun auch für dieses prophetische Wort der Herzverpflanzung. Wer durch Bekehrung und Wiedergeburt ihm durch Jesus kommt, dem schenkt Gott dieses neue, wunderbare Herz, dieses geistliche und das ewige Leben. Nun kann es geschehen, dass unser Herz sich verhärtet, dass es unempfindsam wird für das sanfte Wehen des Heiligen Geistes. Und spätestens dann, Freunde, dann muss der Flug der Buße unseres Herzensboden wieder auflockern. Ein interessanter Gedanke. Das Herz des Gotteskindes, was sie verhärten kann. Was unempfindsam wird für, ja, die leise Stimme des lebendigen Gottes. Dann muss der Flug der Buße unseren Herzenboden auflockern. Ich möchte gerne erinnern an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Dort stellt sich Jesus als der Seemann vor, der den guten Samen aussät. Der Samen, so wird gesagt, ist ja das rettende Evangelium, das durch Christus in unser Herzen gesät und hineingepflanzt wird. Und ich erinnere kurz mal an Paulus, der schreibt also an die Korinther, ich habe gepflanzt, im Auftrag Gottes habe ich diesen guten Samen ausgesät, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Immer wieder neu, wenn wir predigen, wenn wir Gemeinschaft haben, das ist der Part, den wir tun können. Aber das Wachstum, das schenkt der lebendige Gott. Also wenn Gott seinen kostbaren Samen, unser Herz, ausgesät hat, sollten wir auf unseren Herzensboden achten. Wie kommt das Wort an in meinem Leben? Wie kommt das leise, ja, die leise Ansprache des Heiligen Geistes an unserem Leben, wenn er uns an Dinge erinnert, die irgendwie bereinigt werden sollten? Wenn wir uns dem Willen Gottes verschließen, ja, das hat die Folge, wenn der Herzensboden hart ist, dass dieses Wort nicht aufgehen kann. Das Leben Jesu kann sich eben nicht entfalten in unserem Leben. Und damit nicht genug. Wenn das ausgesiedelte Wort Christi nicht zu schätzen weiß und bewahren kann, dann kommt der Böse und nimmt diesen kostbaren Samen noch weg. Oder, wie es das vierfache Ackerfeld beschreibt, die Sorgen der Welt ersticken das Wort des Lebens, so dass es keine Frucht bringen kann. Im Alten Testament habe ich eine interessante Stelle gefunden, die das sehr deutlich macht. Im Leben des König Joschias aus dem 2. Könige 34. Bei der Renovierung des Tempels werden die Schriftrollen des Gesetzes Mose gefunden. Sie werden zum König gebracht. Und er erkennt, wie weit er vom Gott der Väter abgewichen ist. Er tut Buße und die Prophetin Hulda kommt zu ihm in folgender Botschaft des lebendigen Gottes. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Durch die Worte, die du gehört hast, wurde dein Herz weich. Du hast dich vor Gott gedemütigt. Ja, du hast dich vor ihm gedemütigt, deine Gewänder zerrissen und hast vor ihm geweint. Darum habe ich auf dich gehört, spricht Jahwe. Und nun kommt dort das Prophetenwort an diesen König Joschia, folgender Gedanke. Der König erhält die Zusage, dass zu seinen Lebzeiten das Land in Frieden leben darf. Warum? Ja, das Wort Gottes gelesen. Und wir, man kann dieser Gedanke, da wurde sein Herz weich. Es wurde wieder empfindsam für das, was Gott sich vorgestellt hat. Und dann kommt die wunderbare Zusage an diesen König. König, zu deinen Lebzeiten wird Frieden in deinem Land herrschen. Welch gewaltige Zusage. Könnte das eigentlich für uns auch gelten? Wenn wir uns diesem großen Gott zuwenden, denn ein Volk sich Gott zuwendet, dass Gott diesem Volk Frieden schenkt, dass Gott diesem Volk Auskommen schenkt. Ich denke, ein markantes Wort aus dem Alten Testament. Nun kann natürlich auch passieren, Freunde, wir hören sehr oft, dass ein Herz gebrochen oder zerbrochen wird. Wir hören manchmal, er oder sie starb sogar an zerbrochenen Herzen. Vielleicht sind es die Dinge, die man nicht verstehen kann. Nöte oder Bedrängnisse oder die sogenannten Schicksalsschläge, die uns fast den Atem rauben. Aber Freunde, auch da möchte ich ein Wort Gottes dagegen setzen, wenn du vielleicht so in einer Situation steckst. Ich möchte dir sagen, dreimal steht im Psalm folgendes Wort. Er heilt die zerbrochenen Herzens und verbindet ihre Wunden. Die Zusage Gottes. Ich will, jawohl, ich will ein zerbrochenes Herz heilen. Das, was verwundet ist. Das, was durch irgendwelche Umstände verletzt worden ist. Dann dürfen wir mit diesem Herzen, und wenn wir heute die Predigt verfolgt haben, letztendlich mit unserem ganzen Sein, das, was unser Leben ausmacht, denken, fühlen, wollen, alles, mit diesem Leben können wir zu diesem großen Gott kommen, uns ihm anvertrauen. Und dann spricht er, jawohl, ich will dein verwundetes Herz heil machen. Ja, ich will es verbinden, deine Wunden, die du hast. Und wahrscheinlich wird einem unwillkürlich die Geschichte des barmherzigen Samariters einfallen, der dort diesen Verletzten findet. Und da heißt es auch, und er verband seine Wunden, goss Öl hinein, setzte ihn auf sein Pferd oder sein Esel und brachte ihn in die Herberge und bezahlte dafür Geld noch, damit er in der Herberge aufgenommen versorgt werden kann. Ich erinnere mich an eine Geschichte in Afrika, wie ich mit Peter Schneider unterwegs war in Kamerun, wo wir nachts einen Schwerverletzten von der Straße aufgelesen haben, der von einem Auto überfahren worden ist und der Fahrerflucht begonnen hat. Dann haben wir den in unseren Kofferraum eingeladen, weil unser Auto schon total voll war, mit Stroh ausgepolstert und dann zu einem Krankenhaus gefahren. Naja, Krankenhaus, eine bessere Rotkreuzstation. Und dann haben wir Geld bezahlt, damit sie den überhaupt angenommen haben und ihn dort versorgt haben. Ich dachte so an die Geschichte des barmherzigen Samariters, dass er auch so etwas getan hat. Also auch sowas erleben wir heute noch, was in der Bibel so als ein Beispiel uns dargestellt ist. Jawohl, wir dürfen solche Männer und Frauen sein, barmherzige Samariter für die Umwelt, dass wir einen, der ein zerbrochenes Herz, einer, der verletzt ist, dass wir, der vielleicht gar nicht mehr selbst hingehen kann, dass wir ihn in den Arm nehmen und zusammen mit ihm zu dem großen Gott gehen und dann erleben, wie dieser Gott sein zerbrochenes Herz heil macht, wie er Wunden verbindet. Diese Hesekiel-Verheißung, liebe Freunde, taucht übrigens im Neuen Testament wieder auf. Und Bibelkenner haben vielleicht einen guten Gedanken, nämlich der Apostel Paulus schreibt an die Korinther wieder, das waren ja seine sehr markanten Briefe, da heißt es, ihr seid ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eures Herzens. Ein sehr interessanter Text, den Paulus hier schreibt, in dem er aufgreift, diese Gedanken, das alte Prophetenwort, jawohl, dieser Gott, der ein steinernes Herz wegnimmt und ein fleischernes Herz einsetzt. Dieser Gott, der eben nicht wie damals auf steinernen Tafeln schreibt, die 10 Gebote, die Mose mit zu seinem Volk brachte, sondern der jetzt beginnt, auf jedes fleischerne Herz sein Gebot hineinzuschreiben. Und dieses Gebot, was im Herzen dann ja umsetzbar und wirksam wird. Wenn wir uns trauen, Geschwister und Freunde, wenn wir uns trauen, mit diesem neuen, lebendigen Herzen zu leben, dann wird den Menschen um uns herum, dann wird es ihnen nicht verborgen bleiben. Unser liebevoll und mitteilsames Wesen wird dann so ein Brief, der zu einer göttlichen Nachricht und zu einer Einladung wird für Menschen, die um uns herum sind. Wenn das, was Gott auf unser Herz geschrieben hat, nämlich seine Worte, seine Gedanken, sein Wesen, gnädig, barmherzig, dieser große, lebendige Gott. Und die Frage ist natürlich für mich ganz persönlich, für uns in diesem Jahr, wollen wir solche Gotteskinder sein, mit diesem Fleisch und Herzen, mit diesen beschrifteten Herzen von der Hand des lebendigen Gottes? Und dann möchte ich zum Schluss ein Wort aus dem Hebräerbrief zitieren, wo das nämlich noch einmal verdeutlicht wird, nochmal niedergeschrieben wird. Wir wissen, Hebräerbrief, ein Wort an die Hebräer, die sehr im alten Bund verwurzelt waren, die wussten, was Gott geboten hatte und wie das alles ausgesehen hat. Und der Schreiber des Hebräerbriefs immer wieder den alten Bund erwähnt und dann hinüber nimmt den neuen Bund und sagt, wie viel besser ist dieser neue Bund in Christus Jesus, ist dieser neue Bund durch den Heiligen Geist, was wir in der nächsten Predigt dann einmal mehr beleuchten wollen. Und dann schreibt er im Hebräer im dritten Kapitel folgenden Text, Vers 13 und 14. Achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich vom lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange jenes heute gilt, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt. Wir gehören erst wirklich zu Christus, wenn wir die Zuversicht, die am Anfang geschenkt wurde, bis zum Ende unerschütterlich festhalten. Freunde, es geht hier um Standhalten, um Festhalten, um Durchhalten. Bis zum Ende. Und wir wissen nicht, wann das sein wird, aber Gott hat uns verheißen, dass er mit uns sein will, jeden Tag, bis diese Welt halt ein Ende hat, oder für mich ganz persönlich, bis mein Leben einmal ein Ende hat, solange will Gott bei mir sein und mich durch diese Welt und durch die Gemeinde tragen. Und das wünsche ich euch an diesem Sonntagmorgen, dass Gott mit euch ist und dass dieses neue, lebendige Herz in eurem Herzen immer mehr Früchte trägt. Und wie gesagt, ich habe euch wieder dieses kleine Faltblatt mitgebracht, was ihr gerne mitnehmen dürft, wo noch einmal die Kerngedanken niedergeschrieben sind. Amen.